Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Vereinfacht gesagt, meiner Meinung nach, hat Lewis Hamilton die beiden Aston Martins einfach als Bremsklotz für die Kurve benutzt.
Ja.
Weil er hätte so ansonsten halt weiter geradeaus gefahren, wäre er nicht in Alonso rechts rein.
Es ist der 26. September 2021. Es sieht so aus, als würdest du dein erstes Rennen deiner noch jungen Formel-1-Karriere gewinnen. Doch das Wetter von Sochi spielt nicht mit. Du wechselst zu spät auf Regenreifen und wirfst den schon sicher geglaubten Sieg weg. Danach kommst du lange nicht mehr so nah an P1 heran. In Deutschland philosophieren schon zwei Podcaster, ob du jemals in den Genuss eines Sieges kommen wirst. Vielleicht wirst du auch einer der besten Fahrer jemals, ohne ein Rennen zu gewinnen. Aber nein, du gibst nicht auf. Du glaubst an dich und deine Chance. Rennen für Rennen wirfst du alles rein. Am 5. Mai 2024 in Miami wird es belohnt. Fast drei Jahre nach dem vielleicht dunkelsten Moment deiner Karriere kannst du feiern. Endlich. Denn dein Name ist Lando Norris und du bist Rennsieger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Undercut-Podcast. Wir reden heute komplett über das Rennwochenende von Miami. Ich habe schon angeteasert, worum es heute natürlich auch gehen wird. Aber damit wollen wir noch gar nicht anfangen. Wir fangen das Wochenende natürlich von ganz vorne an. Deswegen möchte ich dich erstmal fragen, Paul, wie fandest du das Rennwochenende?
Boah, erstmal schönes Intro. Ist das zweite Mal in der Geschichte Dankeschön. Von Undercut, dass du das Intro gemacht hast. Wie fand ich das Rennwochenende? Wo fange ich an? Ist die bessere Frage. Und zwar sehr geil. Chapeau an Miami. Ich ziehe den Hut. Ich habe Miami sehr viel kritisiert, dass Miami keine Racing-Action bietet. Und ich habe Miami in den letzten zwei Jahren auch zu Recht dafür kritisiert. Aber dieses Jahr, Chapeau. Das Wochenende war mit Abstand das Beste dieser laufenden Saison 2024. Und allein beim Sprint-Quali angefangen, in den Sprint rein, dann das Quali und das eigentliche Rennen. Alles hatte irgendwo seine Highlights, was es zu einem einfach geilen Wochenende gemacht hat. Und von mir aus, Perke, lass uns einfach direkt, scheiß auf FP1, lass uns direkt einfach beim Sprint-Quali einsteigen.
Jawohl.
Weil ich glaube, wir haben genügend Themen, über die wir über dieses Wochenende reden können.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Im Sprint-Quali sind ja schon einige Sachen passiert. Fangen wir mal chronologisch an. Q1 oder SQ1 ist nicht sonderlich Überraschendes passiert. Aber in SQ2 hatten wir die erste Überraschung, nämlich beide Mercedes, die es nicht in SQ3 geschafft haben. Die Pace der Mercedes generell das Wochenende war wieder enttäuschend. Wie du sagen würdest, wie es halt bei einem Mittelfeldteam so ist, im Mittelfeld.
Naja.
ich sage trotzdem enttäuschend, weil der Abstand zu McLaren wieder größer wurde. Weil McLaren auch komplett neues Auto da angeschleppt hat nach Miami, aber das ist eine andere Sache. Beide Autos in SQ2 raus, hinter jemandem wie Hülkenberg, hinter einem Lance Stroll, hinter einem Daniel Ricciardo. Das ist schon wieder eine herbe Enttäuschung gewesen am Freitag.
Ja, was soll ich sagen, ne? Also, du hast es gesagt, für ein Mittelfeldteam ist das eine entsprechende Leistung. Und auch Aston Martin war enttäuschend dieses Wochenende. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Also, Mercedes sowie Aston Martin haben beide jetzt nicht das Beste an den Tag gelegt, sagen wir es mal so vereinfacht. Und da muss man auch ganz klar sagen, ich hatte mehr erwartet. Vor allem auch von Mercedes-Seiten. Ja, wir wissen, auf der Geraden geht ein bisschen mehr bei den anderen Autos und bei Mercedes vielleicht nicht ganz so gut. Aber das war ja bodenlos. Also da ging ja gar nichts. Allein und vor allem, wenn du dir mal den Red Bull im Vergleich anguckst, der ja auf der Geraden wirklich wie ein Pfeil ist, der da lang schießt, ohne DRS schon. Also Hamilton mit DRS ist ja hinter Perez gefühlt, ja, versauert, weißt du? Der ist ja nicht einmal vorbeigekommen wirklich, hat keine Chance gehabt, trotz DRS und Batterie noch zusätzlich. Also sehr enttäuschend von Mercedes dieses Wochenende. Und ich finde, man hat den Anschluss verloren, so wirkt es jetzt. Weil du hast jetzt Red Bull, die ganz vorne sind und immer noch das erste und das beste Auto im Grid sind. dann hast du Ferrari und jetzt hat McLaren halt diese Upgrades gebracht und die Upgrades waren ja nicht auf beiden Autos, sie waren ja nur auf dem Auto von Norris full drauf und zur Piastri, sage ich jetzt mal, zur Hälfte. Das heißt, allein dafür, aber dazu kommen wir wahrscheinlich dann noch, kriegt Piastri von mir schon mal einen good job dafür, dass er dann im Rennen, sage ich mal, gut aufgedreht hat. Aber wie gesagt, das mehr dazu später. Und es wirkt bei Mercedes jetzt so, als hätte man den Anschluss verloren. Als wäre die Gap, die ja sowieso schon da war zwischen Ferrari, McLaren und Mercedes, jetzt noch mal deutlich größer geworden. Und als würde man sich jetzt quasi bei Mercedes so mit den Aston Martins so schlagen. Oder einem Haas oder einem, Alpha, oder einem V-Cup. Also.
Es wird auch immer schwerer für mich, hier dagegen zu kämpfen, dass du sagst, dass Mercedes kein Top-Team mehr ist. Mir gehen die Argumente aus. Von Woche zu Woche habe ich weniger Argumente dafür, dass Mercedes noch irgendwie ein Top-Team sein könnte. Weil da P11 und P12, was ist denn das? Klar, am Ende hat nicht viel gefehlt auf Hülkenberg, der auf P10 war in SQ2. Aber nicht viel gefehlt. Trotzdem hat dir ja was gefehlt. Trotzdem bist du ausgeschieden. Das darf nicht passieren. Du hast es schon gesagt, wenn du guckst, wer vor dir steht, das sind keine Autos, die vor dir stehen sollten als Mercedes. Mit dem Fahrerduo Hamilton und Russell, was ein Top-Fahrerduo ist. Das darf dir nicht passieren. Hamilton hat ja, glaube ich, auch gesagt, Hamilton hat sich generell wieder das ganze Wochenende beschwert. Durchgehend. Aber kann ich bei dem Auto auch verstehen. Der hat ja auch gesagt, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war völlig fein. Wie soll das noch besser werden? Hamilton klang wirklich ratlos zeitweise für mich. Das ist natürlich bezeichnend für die Lage, die jetzt die nächsten Wochen auch nicht besser wird. Denn in Imola bringt Ferrari wieder Upgrades. Mercedes hat jetzt eigentlich Upgrades gebracht in Miami. Und lass mich nicht lügen, es waren 4 Upgrades an der Zahl, die Mercedes für dieses Rennen hier gebracht hat. Und jetzt guckt ihr mal, wo Mercedes mit diesen 4 Upgrades hingekommen ist. Das hat die, keinen Zentimeter nach vorne sind die dadurch
gekommen. Obwohl, ich glaube, anmerken muss, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, bei der Übertragung von F1 TV mitbekommen zu haben, dass eins der 4 Upgrades streckenspezifisch war. Dass man quasi 3 fixe Upgrades gebracht hat und eins der Upgrades wirklich extra für Miami gebracht wurde, um sich auf die
Dann ist ja noch traurig. Das ist ja noch schlimmer. Das macht ja noch schlimmer. Das macht ja noch schlimmer. Das macht ja dieses ganze Ergebnis viel schlimmer. Ist das schrecklich. Ach, Mercedes. Ich weiß nicht, was das jetzt noch werden soll.
Wie gesagt,
also der letzte,
Mercedes für mich,
die letzte Hoffnung ist Adrian
Newey. Die Gap ist noch größer geworden zu den Teams davor.
Also und die Lücke, ich finde, ist auf jeden
langsam
Fall
kristallisieren
geworden.
Sich ganz klar die 3 Top-Teams raus und dann das Mittelfeld ist halt sehr aufgefächert. Es gibt bessere im Mittelfeld, Mercedes und Aston Martin für mich. Und dann gibt es halt auch die schlechteren, die etwas weiter hinten sind. So zum Beispiel, keine Ahnung, V-Carb, jetzt dieses Wochenende vielleicht nicht, aber generell. Und dann gibt es halt noch das Backend vom Feld. Also ja, wie gesagt, für mich ist Mercedes aktuell keins der Top-Teams. Auch wenn es natürlich vom Namen her so klingt.
Nicht.
Aber da haben wir ja schon oft genug drüber geredet, über die Art.
Ja. Du hast V-Carb aber gerade angesprochen. Das finde ich super. Dann kommen wir direkt zu V-Carb, würde ich mal sagen. Oder immerhin zu einem Fahrer vom Team. Und zwar Daniel Ricciardo, der nämlich am Freitag eine Leistung rausgehauen hat, mit der er wahrscheinlich selber nicht gerechnet hat. Er hat einfach im Sprint-Qualifying P4 geholt und ich war geschockt, als ich das gesehen habe, dass ein Daniel Ricciardo in diesem V-Carb vor einem Carlos Sainz und vor einem Oscar Piastri, vor einem Lando Norris, vor einem Fernando Alonso, vor beiden Mercedes am Ende, wie wir gerade schon gesagt haben, das ist eine unfassbare Leistung. Und da hat man vielleicht, immerhin für einen Tag hat man gesehen, was er eigentlich noch kann. Und das hat mich einfach gefreut. Daniel Ricciardo wieder da oben zu sehen, es war schön.
Es war so ein bisschen komisch. Ich greife jetzt mal leicht so ein bisschen auch vor aus dem Wochenende. Aber es war so komisch, weil das Ding ist halt, du hast Daniel Ricciardo gesehen, wie er im Sprint-Qualifying super gefahren ist und dann auch im Sprint super gefahren ist und das Weltklasse verteidigt hat gegenüber Carlos Sainz etc. Aber dann im Kontrast dazu hast du einen Tag später im eigentlichen Qualifying, im Vergleich zum Sprint-Qualifying, Daniel Ricciardo nur auf P18, was halt für mich so die Frage stellt, was ist denn da eigentlich passiert, so in den 24 Stunden dazwischen, weißt du? Es ergibt irgendwie so gar keinen Sinn, du fährst erst auf P4 und dann fährst du auf P18, also das ist ja ein riesiger Kontrast und ja, der Sprint war richtig gut für Daniel Ricciardo und es hat mich sehr gefreut für ihn, Aber zeigt das vielleicht auch, jetzt kritisch betrachtet, zeigt das vielleicht auch, dass Daniel Ricciardo auch nicht mehr die Konstanz hat, das ewig durchzuziehen auf einem gleichmäßigen Level?
Auf jeden Fall zeigt das. Der kann immer mal wieder zeigen, ey, ich kann es eigentlich oder ich konnte es mal auf jeden Fall. Ich habe dieses Grundtalent immer noch in mir. Das geht ja nicht einfach verloren. Das hat er sicher noch und das kommt halt immer mal wieder. Aber du hast es gerade schon perfekt gesagt, diese Konstanz ist einfach nicht mehr da, um diese Leistung dauerhaft abzurufen. Und dann hat er sich gefreut über ein P4 im Sprint-Qualifying, über ein P4 im Sprint. So, und dann wird er wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Das ist natürlich auch wieder nicht gut für die mentale Seite. Auch wenn es natürlich erstmal befriedigend gewesen sein wird, überhaupt da oben zu stehen am Freitag. Aber dann wieder auf P18 abzustürzen, da hat der sich sicher auch selbst gefragt, was denn jetzt passiert, wie kann das passieren? Vorhin war ich doch sogar im Sprint, noch vor ein paar Stunden war ich noch unfassbar geil. Und jetzt das? Also konstant ist er nicht mehr, konstant war er zu Red Bull-Zeiten, konstant war er vielleicht noch zu Renault-Zeiten und danach nie wieder.
Das Problem dabei, sorry, wenn ich dazwischen grätsche, das Problem dabei ist ja auch, wir wissen, Daniel Ricciardos Ziel ist es, nochmal zu Red Bull zu kommen, zu einem Top-Team zu kommen. Aber kein Top-Team der Welt wird dich nehmen, wenn du nicht konstant bist. Und das ist Daniel Ricciardo für mich nicht mehr. Er hat seine Momente. Ich sag nur Mexiko letztes Jahr mit dem Alpha Tauri oder jetzt Miami da im Sprint. Das ist richtig geil, was Ricciardo teilweise abliefern kann. Und es freut mich für ihn, weil ich finde, er ist eine der besten Personen, allein vom Charakter her, im ganzen Grid. Aber es reicht halt nicht für ein Top-Team. Und ich denke, dass das für Ricciardo jetzt auch schmerzhaft wahr werden wird in der nächsten Zeit, dass er halt realisieren wird, ey, da wird nichts mehr gehen. Also und genau das ist so das, was mir so ein bisschen leid tut für Ricciardo. Aber halt die schmerzhafte Wahrheit ist.
Wahrscheinlich schon. Danny Ricciardo ist nicht mehr der, den wir damals bei Red Bull gesehen haben. Manche müssen auf jeden Fall an der Idee, dass er nochmal zurückkehren kann, auf dieses Niveau vom Fahrerischen her. Die Idee muss man einfach loslassen. Man muss loslassen, glaube ich. Ricciardo ist lang über seinen Zenit hinaus. Der war schon bei McLaren darüber hinaus. Dann hat er ein halbes Jahr gehabt, wo er gar nicht in der Formel 1 war. Jetzt ist er auch nicht auf dem Niveau. Klar, diese Flashes hat er immer mal wieder. Hat er ja auch bei McLaren gehabt. Hat er ja auch mal ein Rennen gewonnen auf einmal. Aber das reicht halt nicht. Wenn du einmal im Jahr gut fährst und den Rest nur Schrott zusammenfährst und von deinem Teamkollegen geschlagen wirst, was bringt dir dann das eine Rennen? Und das war ja jetzt nicht mal ein Rennen, das war ein Sprint. Was bringt dir der eine Sprint im ganzen Jahr?
Vor allem der Sprint bringt ja noch nicht mal richtig viele Punkte. Das ist das nächste Problem. Wäre das das Rennen gewesen, hätte es ja wenigstens ordentlich Punkte eingebracht. Aber das war ja auch nicht der Fall. Also es ist cool gewesen, dass es so geklappt hat. Aber wie gesagt, konstant musste er es liefern, was ich nicht denke, was passieren wird. Bleiben wir aber beim Sprint, Perke. Und zwar gucken wir uns nochmal vielleicht Lap 1 vom Sprint an, beziehungsweise Turn 1 Lap 1. War eine wilde Aktion. Also ich meine, Verstappen ist ja gut durchgekommen, aber dahinter ist es so ein bisschen schwierig geworden, sage ich mal. Weil du hast ja dann letztendlich vier Autos gehabt, die einen Moment hatten, sagen wir es so. Du hattest ganz außen Lando Norris, dann hattest du rechts von Lando Norris Lance Stroll, davon rechts hattest du Fernando Alonso und davon rechts hattest du Lewis Hamilton. Jetzt lass uns doch einfach mal über die Schuldfrage reden. Wer für dich hatte Schuld daran, dass Lando Norris rausgecrashed ist?
Für mich hatte Lewis Hamilton Schuld.
So, da würde ich nämlich mit zustimmen.
Aber viele sagen auch,
Lance Stroll hat die Schuld dafür.
Na, für mich hatte Lance Stroll nicht die Schuld. Der musste irgendwann in die Kurve gehen, dann kam Alonso, natürlich irgendwo muss Lance Stroll hin. Was soll er machen? Also für der ganze Auslöser für die Situation war Lewis Hamilton, der wie ein Verrückter da in die Kurve reingeschossen ist. A la
George Russell-Style.
A la George Russell, genau. Und dann war dann halt Alonso da, für Alonso war dann Stroll da, für Stroll war dann halt Norris da. Das ist dann so eine Kettenreaktion, die halt ausgelöst wird durch Lewis Hamilton. Und da kann ein Lance Stroll relativ wenig für. Ich bin der Erste, der sagt, Lance Stroll hat Scheiße gebaut. Da bin ich der Erste. Aber er war nicht schuld, meiner Meinung nach, daran, weil das einfach so eine Kettenreaktion war, wie gesagt, die ausgelöst wurde von Lewis Hamilton.
Vereinfacht gesagt, meiner Meinung nach, hat Lewis Hamilton die beiden Aston Martins einfach als Bremsklotz für die Kurve benutzt.
Ja.
Weil er hätte, so kann man's auch sagen, ansonsten halt weiter geradeaus gefahren, wäre nicht in Alonso rechts rein. Also daher, für mich liegt auch ganz klar die Schuld bei Hamilton. Klar, die Lücke war da, hat er ja auch gesagt. Ist ja auch valide. If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Wie wir ja alle kennen. Sehr schön. Aber wenn man dann natürlich Topspeed hat oder Überschuss hat, dann muss man es natürlich auch irgendwie abbremsen. Und in dem Fall hat Lewis Hamilton das natürlich mit der Seite vom Aston Martin gemacht. Also für mich eigentlich ganz klar Schuld von Lewis Hamilton. Aber naja, egal.
Ja, sogar Alonso hat ja auch im Nachhinein dann oder nach dem Sprint gesagt, am meisten hat es ihm leid getan für Lando Norris, weil der in einem superschnellen Auto sitzt und für den im Sprint viel möglich gewesen wäre. Was für ihn möglich gewesen wäre, das haben wir dann im Rennen gesehen. Aber darüber reden wir erst später. Wir gucken weiter auf den Sprint und Lewis Hamilton bleibt weiter präsent, sage ich mal. Diesmal hat er ein Duell mit einem Haas, was erstmal schon so gar nicht passieren sollte, dass ein Lewis Hamilton mit einem Kevin Magnussen kämpft. Aber dann war Lewis Hamilton halt hinter Kevin Magnussen. Davor war Nico Hülkenberg. Und dann hat sich gedacht, dann hat sich Kevin Magnussen gedacht, Hülkenberg ist vor mir, der ist gut in den Punkten, dann versuche ich jetzt mal alles dafür, dass es so bleibt. Und das hat er gemacht und ist auch durchaus ein bisschen unfairer gefahren, sage ich mal, hat dafür auch Strafen bekommen. Und am Ende hat er sogar gesagt, ja, ich weiß, die Strafen sind alle gerecht, aber ich habe einfach das Team-Game gespielt und versucht, Hülkenberg den Rücken frei zu halten. Das war ein wildes Duell auf jeden Fall.
Ja, ich muss gerade ehrlich sagen, Alter, ich bin im Kopf schon viel weiter im Rennen vorne, weil ich habe so Bock, über das Rennen gleich noch zu reden, Alter. Digga, aber ich sehe mich da noch. Ich habe auch nicht auf meiner Bingo-Card gehabt, Perke, für 2024, dass Magnussen und Hamilton so hart miteinander fighten, bin ich ehrlich.
Nee, das habe ich auch nicht erwartet.
Das stand keinem bisschen auf meiner Bingo-Karte. Und wie Magnussen das verteidigt hat. Digga, der Mann hat ja im Interview danach richtig zugegeben. Ja, war jetzt nicht so das Wahre, aber ey, ich habe gemacht, was ich machen musste. Ich mach's nicht gern, aber ich würde es wieder machen für mein Team.
Ja, Hamilton hat ja auch gesagt, dass er die Aussagen so respektiert und dass das so völlig fein für ihn ist, dass das so begründet wird, als zu sagen, ey, nee, ich bin einfach ein bisschen aggressiver gefahren, aber der soll sich nicht so haben. So, dass Magnussen einfach ehrlich war nach dem Sprint, ich glaube, das hat das Ganze auch besänftigt. Hätte Magnussen da wirklich Scheiße erzählt, dann wäre Hamilton wahrscheinlich auch richtig sauer gewesen. Aber dadurch, dass Magnussen einfach ehrlich war, war Hamilton auch irgendwie fein damit. Ja. Und das passt. Auch wenn Magnussen sich ein bisschen bei Hülkenberg beschwert hat, weil er gesagt hat, ey, du bist so weit weggefahren, dass ich dann kein DRS mehr hatte, um mich gegen Hamilton zu wehren. Da gab es schon eine kleine Spitze in Richtung Hülkenberg, sag ich mal. Aber am Ende
des Tages kommt es auf die Punkte an, die Hülkenberg mitgenommen hat. Und es sind wieder zwei Punkte für Haas. Und damit müssen wir einfach mal festhalten, Haas hat sau viele Punkte gescored bis jetzt. Ja. Und das ist crazy, was die bis jetzt dieses Jahr abliefern.
Das ist wirklich verrückt. Damit hätte niemand gerechnet. Wie er am Anfang der Saison gesagt, wir werden nicht überrascht, wenn Haas mit 0 Punkten aus der ganzen Saison rausgeht. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt angekommen, in dem Haas sogar in einem Sprint Punkte holt.
Und wenn du dann jetzt sogar den Tag weitergehst, nämlich zum eigentlichen Qualifying, und dir dann anguckst, dass Nico Hülkenberg sogar ins Q3 gefahren ist. Wir wissen, Hülkenberg ist ein guter Qualifier, aber Q3, Full Pace, wieder damit, das ist crazy.
Das ist wirklich crazy, vor allem wenn man bedenkt, dass er im Sprint Qualifying schon in SQ3 war, dann im Sprint Punkte geholt hat und dann sich denkt im Qualifying, ey, ich fahre einfach wieder in Q3 rein. Hülkenberg hatte wieder ein Weltklasse-Wochenende. Also Audi wird sich freuen, den zu haben. Ja. Nächstes Jahr.
Und Hülkenberg oder wird sauber sich nicht freuen, Jahr. In den Sauber zu steigen.
Ja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Mit dem kann nicht mal Hülkenberg in Q3 fahren. Mann,
Alter, ich hoffe, die basteln da irgendwas für nächstes Jahr, was wenigstens ein bisschen besser ist als diese Shitkarre, die jetzt aktuell auf der Strecke ist.
Das wäre schön.
Ja, es wäre schön und es wäre verdient. Also,
aber ich bin skeptisch.
Ja, ich bin auch skeptisch. Aber mein Gott, bitte bastelt da irgendwas. Aber wahrscheinlich könnte ich mir auch vorstellen, dass man komplett oder dass viele Teams auf nächstes Jahr komplett scheißen werden, größtenteils. Und wirklich ja, einfach nur die gesamte, die gesamten Resources in 2026 schon stecken, weil du darfst ja dann ab 2025 für 26 entwickeln. Aber das wäre jetzt so das, was ich vermuten würde. Ich würde mich jetzt nicht festnageln drauf, aber naja, Perke, kommen wir zum Rennen. Ich habe so Bock, über dieses Rennen zu reden. Fangen wir chronologisch beim Start an, würde ich sagen. Wäre das einfachste. So, Start. Fangen wir mal damit an, dass Sergio Perez fast Spanien 2016 so ein bisschen nachgemacht hätte, indem er seinen eigenen Teammate rauscrasht. Also was auch immer Perez da genommen hatte am Start, ich will es, weil der Mann ist straight wie eine Rakete, einfach komplett durchgeschossen.
Das war wirklich crazy. So ein Verbremser sieht man wirklich selten. Und dann, der fährt geradeaus und boah, das waren Zentimeter. Das waren Zentimeter, die gefehlt haben, um Verstappen wirklich rauszunehmen aus diesem Rennen. Und das schon in Kurve 1. Es wäre, ich meine, am Ende ist es egal, Verstappen hat eh nicht gewonnen. So, es ist weird, das zu sagen, aber am Ende ist es egal,
aber er hat so 18 Punkte mehr bekommen, als wenn er rausgecrashed wäre.
Das ist richtig, aber überleg dir mal dieses Szenario. Perez rauscht einfach beim Start komplett in Verstappen rein und beide sind raus. Überleg dir mal, was dann abgegangen wäre bei Red Bull.
Hätte zu dem aktuellen Drama noch sehr dazu gespielt, sagen wir es so.
Ich hätte es gern gesehen, was dann passiert wäre, aber ich möchte generell, man möchte natürlich keine Unfälle sehen. Fangen wir mal damit an. Deswegen ist schön, dass da alles gut gegangen ist. So, aber das wäre was gewesen.
Das wär in der Tat was gewesen.
Das wäre funny gewesen.
Aber das Ding ist, somit hat Verstappen halt seinen Vorsprung in der WM weiter ausgebaut, bis auf Lando Norris.
Ja, wir müssen nicht drüber reden, dass selbst wenn er rausgecrashed wäre, hätte Verstappen locker die WM gewonnen.
Ja, und wo wir jetzt gerade dabei sind, wir haben natürlich nach dem Norris-Win gestern sehr, sehr, sehr viele DMs auf Insta bekommen. Und es wurde nicht nur einmal der Call gebracht, dass Norris jetzt eventuell Weltmeister werden könnte.
Ja, nee, das wird nicht passieren. Ich kann mir vorstellen, dass der Rest des Jahres wirklich spannender sein wird, weil McLaren jetzt so rangerutscht ist. Ferrari, habe ich ja auch schon gesagt, wird in Imola, also im nächsten Rennen, schon Upgrades bringen. Also ich denke, spannender wird es.
Aber
auf
Leute,
jeden Fall.
Bitte vergesst nicht,
aber
das war kein gutes Wochenende für Red Bull, weil sie auch nicht eingespielt
das
waren.
Auch noch,
Verstappen hat im Interview ja selber gesagt, es war kein gutes Wochenende für uns, weil wir auch gar nicht das Auto richtig vom Setup hinbekommen haben und alles. Verstappen hat sich ja dauerhaft beschwert darüber, dass er keinen Grip hat, dass er das Auto nicht eindrehen kann, dass die Lenkung nicht gut ist. Also bei Verstappen war definitiv nicht alles so, wie es hätte sein sollen. Und
das definitiv.
Zumal, und jetzt kommt der Punkt, den ich sowieso ansprechen wollte die ganze Zeit, Lando Norris hätte ohne dieses Safety Car, was by the way für crazy Verwirrung gesorgt hat bei uns beiden, und ich glaube, das hat auch grundsätzlich für sehr viel Verwirrung gesorgt, weil Norris ja vor dem Safety Car einfach wieder rausgekommen ist.
Bernd Mailänder hat sich gedacht, ach, Verstappen, der ist immer hinter mir, wenn ich fahre, das passt schon.
Und to be fair, Lando Norris, wäre er hinter dem Safety Car rausgekommen, also hätte Verstappen das Safety Car nicht eingeholt, sage ich mal, und Norris wäre noch da gewesen, wäre Norris nicht vor Verstappen rausgekommen. Und
da bin ich mir gar nicht so sicher.
11 Sekunden war der Abstand. Das reicht knapp nicht. Und das Ding ist, du musst ja so sehen, wenn Bernd Mailänder ganz vorne ist, dann fährt Norris hinter ihm und Verstappen schließt ja direkt auf. Das ist ja schon die eine Sache. Das heißt, dann sind die eine Sekunde auseinander, so gefühlt. Ansonsten, wenn das Safety Car, sagen wir, die sind viel weiter hinten in der Runde, dann geht Norris in die Box, aber dann reichen die 11 Sekunden Delta nicht. Das ist das nächste Problem. Das heißt, Norris wäre so oder so hinter Verstappen rausgekommen. Und da ist halt der Punkt, hast du mit dem McLaren genügend Pace, um am Red Bull vorbeizugehen? Das ist nämlich das, die hatten ja Sky UK hatte Zac Brown als Teamchef beim Kommentieren ab und zu live dazugeschaltet. Und Zac hat auch gesagt, man glaubt nicht, dass man einen Red Bull auf der Geraden überholen kann, weil die einfach so schnell sind.
So, ich bin anderer Meinung als Zac Brown. So, ich widerspreche Zac Brown jetzt
nicht.
Hier einfach mal.
Also vor allem, ja, Norris hat gute Pace gehabt, aber ob es gereicht hätte, um den Red Bull auf der Geraden zu überholen, weiß ich nicht. Weil der Red Bull auf der Geraden crazy
Brown
schnell ist.
Gewaltig.
Also,
nee, ist mir egal, was Zac Brown sagt. Der wird mehr Insights haben als ich, aber ich glaube, Norris hätte so oder so gewonnen. So,
also so oder gesagt. So hätte er ohne das Safety Car definitiv nicht gewonnen.
Nee, egal welches Safety Car Szenario, ob das jetzt richtig abgelaufen wäre oder nicht oder wie auch immer, mit Safety Car hätte Norris
so
oder
also
so
ohne Safety Car wäre Norris maximal aufs Podium gefahren,
nein,
vielleicht
ohne Safety
auf 3 oder 2,
gewonnen,
weil dafür war der Abstand einfach viel zu groß. Und mit Safety Car, wenn er hinter Verstappen rauskommt, dann sehe ich ihn nicht mehr vorbeikommen. Aber wenn er vor Verstappen rauskommt, dann wäre das Resultat wieder das gleiche gewesen.
Ja.
Aber das ist halt so jetzt die Sache, die wir nie wissen werden. Das wäre jetzt auch so eine What-If-Sache.
Das wäre eine What-If-Sache. Ich weiß nicht, ich glaube, die knüpfen wir uns nicht vor.
Nee, wahrscheinlich
nächstes
nicht,
Mal.
Aber das wäre eine What-If-Sache.
Ich glaube, die werden wir uns nie zu knüpfen, aber es wäre in der Tat eine.
What-If wäre, ein schönes What-If-Ding wäre auch Sandwort 23 gewesen. Ja, was wäre, wenn,
boah, hol mich nochmal ab,
wenn der Regen eher gekommen oder später gekommen wäre, keine Ahnung, wenn irgendwelche anderen eher in die Box gegangen wären und weil Perez hat doch irgendwie 21 Sekunden Vorsprung teilweise gehabt auf Verstappen, dann nach Runde 2 oder 3. Das war ja crazy. Also, das wäre auch ein geiles What-If. Ich glaube, da könnte man auch sehr viel zurechtspinnen mit dem Regen.
Wahrscheinlich schon. Aber wir können uns zu jedem Szenario was zurechtspinnen, auch wenn es das normalste Rennen überhaupt
ist. Das ist richtig, in der Tat. So, Perke. Das war aber noch nicht das ganze Rennen.
Nee, Das war fast noch nichts vom Rennen.
Gehen wir mal weiter. Klassische Battles auf der Strecke. Ich sag's mal so, Hülkenberg, Hamilton hat sehr gebockt.
Das auf jeden Fall. Fand, es war wahrscheinlich auch für Hamilton cool, gegen einen Haas zu kämpfen, der auch ordentlich
hat. Ja, aber auch Hülkenberg hat so einen Moment gehabt, wo die dann die zweite DRS-Zone lang sind, wo das etwas haarig wurde, sagen wir es mal so.
Das auf jeden Fall. Hülkenberg hat auch hart verteidigt, aber es musste, aber wenn der Mercedes
fairer als, fairer als Kevin Magnussen, würde ich mal noch sagen.
Viel unfairer geht ja nicht.
Naja, also ich sag's mal so, wenn du Nikita Mazepin in der Formel 2 verteidigen hast sehen, dann hast du alles gesehen.
Na gut. Na gut.
Aber bei dem Rennen, das Schöne war irgendwie, du hattest immer irgendwas zu tun. Es gab so jetzt nicht wirklich viele Runden, wo jetzt nichts irgendwie nicht Spannendes dabei war, sondern warst irgendwie jede Runde beschäftigt, irgendwas anzugucken oder irgendwelche Battles zu betrachten. Und da, das, wie gesagt, da hat mich Miami sehr überrascht, weil ich nicht davon ausgegangen bin. Und vor allem dann auch, wenn du ein bisschen weitergehst im Rennen, Piastri, Sainz. Wir haben ja vor der Aufnahme schon über das ein bisschen geredet. Für mich komplett unnötig von Carlos Sainz und hat eigentlich nur das gute Rennen von Oscar Piastri ruiniert, welcher ja am Start perfekt durchgekommen ist und dann aus dem Nichts einfach die Pace von Verstappen matchen konnte, was ich schon crazy fand, weil Piastri ja dieses Wochenende gar nicht mal so gut schien oder nicht so gut wie Norris, sage ich jetzt mal. Aber der hat ja einfach clean die Pace von Verstappen gematcht. Also das war ja Weltklasse. Konnte problemlos die Ferraris hinter sich halten. Und dann, der hätte, change my mind, aber ich denke, Piastri wäre aufs Podium gefahren. Hätte Carlos Sainz ihn nicht rausgecrashed.
Ist definitiv möglich. Das ist ja wieder what if, was wäre, wenn Piastri nicht rausgecrashed worden wäre. Aber generell, dieses Battle an sich, Sainz-Piastri, war geil zu sehen, weil es auch einfach zwei geile Fahrer sind, die normalerweise beide wissen, wie man fährt.
Naja, einer der Fahrer wusste, wie man fährt.
Einer der Fahrer wusste auch gestern, wie man fährt, der andere eher weniger.
Der andere hat ein bisschen Car-Control-Probleme gehabt.
Der hatte Probleme, hat dann Piastri den Frontflügel abgefahren, hat dafür dann auch eine Strafe bekommen, zu Recht. Ja, Sainz war ein bisschen rustikaler unterwegs gestern gegen Piastri. Rustikalen möchte ich es mal betiteln. Aber generell auch dieses Battle zu sehen, hat Spaß gemacht. Bis zu dem Moment, als es dann gekracht hat, auf jeden Fall. Also du hast schon gesagt, überall Battles. Und das war auch ein sehr, sehr schönes Battle. Miami, es tut mir leid, was ich am Donnerstag gesagt habe über dich, ja. Miami, du warst gut.
Ja.
Du warst
gut. Ja. Und das Problem, worüber wir auch schon vor der Folge geredet haben, bedauerlicherweise wird am Ende der Saison einfach nur dastehen, Oscar Piastri nicht in den Punkten, Lando Norris Race-Winner. Und das ist halt so ein bisschen schade, wenn man bedenkt, dass halt Piastri eigentlich ein so gutes Wochenende hatte, oder was heißt Wochenende, so gutes Rennen hatte und eigentlich das Potenzial hatte, hier easy aufs Podium zu fahren und es halt nicht durch Eigenverschulden quasi ruiniert wurde. Aber I guess, das ist Formel 1, das gehört mit dazu. Ich habe auch gestern noch.
Richtig, am Ende steht jetzt da, dass Lando Norris doppelt so viele Punkte in der WM hat wie Piastri.
Und es ist halt schade, weil es spiegelt halt nicht so richtig das, was auf der Strecke passiert ist, wieder. Aber es ist halt nun mal am Ende Formel 1 und so ist es halt. Punkte zählen, das ist scheißegal, wie die erarbeitet werden. Und wenn du Pech hast, dann ist es halt so. Ich habe auch gestern einen schönen Post gesehen vom 10. April, also ist schon ein bisschen her. Da stand drinne, Oscar Piastris Punkte seit 2023 Saisonbeginn irgendwie 126, 129 oder 136, 139 und Alpine 120 oder 130. Also Piastri hat alleine mehr Punkte gemacht als das ganze Alpine-Team seit dem Drama damals rund um Oscar Piastri.
Ja, aber dieses Wochenende hat Alpine mehr Punkte gemacht als Oscar Piastri.
Das ist richtig.
Dieses Wochenende hat sie es gedreht. Denn ich glaub's nicht, dass ich das jetzt sage, aber Esteban Ocon hat einen Punkt geholt. Ja. Esteban Ocon ist auf P10 gefahren in diesem Rennen. Esteban Ocon hat von diesem Safety Car auch profitiert. Das auf jeden Fall. Aber am Ende, du hast es gesagt, am Ende ist völlig egal, wie es passiert. Am Ende zählt nur, was auf dem Papier als Punkt dasteht. Und bei Ocon steht da jetzt eine kleine 1 da. Und ach, es freut mich. Es freut mich auch irgendwie, Alpine in den Punkten zu sehen, weil das ist ja bodenlos. Und dann Gasly auch P12. Das heißt, er war auch nicht so weit weg, sag ich mal. Er war auch nur 5 Sekunden von Ocon weg.
Aber am Ende des Tages steht da halt die 0.
Steht da eine 0. Da steht da die 0 bei Gasly. Aber generell, mit dem Rennwochenende kann man bei Alpine richtig, richtig gut leben. Ein Punkt mitgenommen, der andere Fahrer auf P12 gewesen. weiß ich nicht, ob man damit gerechnet hat. Ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, denn ich habe ja Alpine als Überraschung des Wochenendes betitelt am Donnerstag. Ich wusste es schon vorher. Ich wusste es vor allem, dass das passieren wird. Aber naja, ich finde es schön.
Digga, ich hatte kurzzeitig Hoffnung, dass Leclerc, weil Leclerc ja im ersten Training so sein Auto abstellen musste wegen dem Spin und nicht mehr teilnehmen konnte, hatte ich echt die Hoffnung kurz. Charles Leclerc, meine Enttäuschung, die fängt schon an zu enttäuschen im FP1, Alter. Zieh's jetzt das ganze Wochenende durch, dann habe ich den Call wenigstens richtig. Aber ist tatsächlich leider nicht passiert. Wen hatte ich denn als Überraschung genommen, als Größte?
Williams.
Ach du Scheiße.
Das hat gar nicht geklappt, 18 und nicht ins Ziel kommen. Das war meine Enttäuschung
übrigens. Boah, ich weiß auch nicht, ob der Williams einfach krank scheiße ist aktuell oder auch, ob Alex Albon einfach nicht mehr seine Peak-Performances abliefert. Weil
ich glaube, so Mittelding.
Ja,
es wird wahrscheinlich so Mittelding
sein. Also es ist auf jeden Fall es wirkt so ein bisschen, als würde Albon nicht mehr so die kranken Performances der letzten Saison abliefern. Über Sargent brauchen wir nicht reden. Ich meine, da kommen wir jetzt eh auf ihn zu sprechen. Jetzt eigentlich, weil darüber müssen wir reden. Aber irgendwie wirkt es so, als wäre Albon auch nicht mehr zu 100% von der Performance so da. Aber das wird auch einfach damit zusammenliegen, dass das Auto wahrscheinlich einfach scheiße sein wird. Gut, aber wer weiß,
wahrscheinlich
vielleicht sagt James Wallace ja jetzt schon, wir entwickeln jetzt schon das Auto für 2025 und machen dann 25 nur auf 26.
Gut möglich. Logan Sargeant gar nicht ins Ziel gekommen, denn der hatte einen Unfall, ist aneinander geraten mit natürlich Kevin Magnussen, wie sollte das anders sein? Kevin Magnussen hat dafür auch eine Strafe bekommen.
Der hat die gesammelt wie sonst was, wie Payback-Punkte, aber
der hat, was ich krass finde, er hat für diesen Unfall, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, zwar die Strafe bekommen, aber keine Strafpunkte, denn er hat ja ohne Ende Strafpunkte auch gesammelt dieses Wochenende wieder. Er steht jetzt bei 10. Das heißt, bei 2 weiteren Strafpunkten muss Kevin Magnussen ein Rennen aussetzen. Und 2 Strafpunkte sind so das gängige Strafmaß, wenn du so einen dummen, richtig dummen Unfall verursachst. Also wenn du Strafpunkte bekommst, dann sind 2 das normale Strafmaß, sag ich mal. Das heißt, Kevin Magnussen darf sich jetzt gar nichts mehr erlauben oder er muss ein Rennen aussetzen.
Ich möchte nur mal anmerken, ich weiß nicht, für welches der beiden es war, entweder China oder Australien. Aber für einen der beiden Crashs hat Alonso 3 Penalty Points bekommen.
Ja.
Das ist crazy. 3.
3 ist schon 4. 3 ist schon sehr viel.
Also, und beides ist in meinen Augen nicht 3 worth. Also, nee,
wahrscheinlich
so,
nicht.
Kommen wir aber auf Logan Sargeant zu sprechen, weil wir hatten vor dem Wochenende privat drüber geredet. Du hast auch zu mir gesagt, das wird nicht passieren, beziehungsweise es wird nicht so schnell passieren. Denn es wurde von, was, Nate Saunders, ich glaube, ganz am Anfang berichtet, schon eine Weile her, dass Kimi Antonelli eventuell Logan Sargeant ab Imola ersetzen könnte. So, du hast gesagt, wird nicht passieren. Ich habe ehrlicherweise auch nicht wirklich dran geglaubt, weil es einfach sehr früh wirkt. Und du hast zumal das andere Problem, dass Antonelli underage ist. Das heißt, er ist unter 18. Das heißt, er darf gar nicht fahren, weil ja seit Max Verstappen die Regel eingeführt wurde, dass man eben 18 sein muss, volljährig sein muss, um eben in der Formel 1 fahren zu können. Das Problem ist, die Super License Points wären nicht das Problem. Da hat er, glaube ich, über 70 sogar. Also die reichen locker, locker aus. Aber, und hier kommt das Interesting jetzt, Williams hat die FIA wohl angeblich inzwischen gefragt, eine Ausnahme zu machen für Antonelli. Und diese Underage-Regel für Antonelli quasi zu übersehen oder zu skippen, sodass Antonelli bereits ab Imola Logan Sargeant ersetzen könnte. Jetzt gibt es noch keine offizielle Antwort von der FIA diesbezüglich und es gibt noch keine Entscheidung. Es wurde von Toto Wolffs Seiten dementiert. Man hat nicht vor, Kimi Antonelli vorzeitig in die Formel 1 zu holen. Aber wir wissen alle, wie dieses Geschäft läuft, Perke. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt im Verlauf der nächsten Woche noch eine Entscheidung der FIA bekommen zu diesem Thema.
So, und ich bin ehrlich, ich gehe weiterhin nicht davon aus, dass es passieren wird, dass wir Kimi Antonelli beim nächsten Rennen in Imola sehen werden. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube, Logan Sargeant wird erstmal noch fahren, weil es ist ja auch gar nicht so mehr so ewig, bis Antonelli regelkonform dann
18 ich guck mal wäre. Nach wann
genau, in Monza, am 25. August in Monza dürfte er fahren.
Okay.
In Monza wäre er 18 und dürfte Monza für Williams ins Auto steigen.
Italiener in Italien.
Das heißt, das wäre möglich. Das wäre natürlich cool, aber ich glaube es nicht. Vor allem, weil vor 3 Tagen auch die Berichte nochmal kamen, dass sich Williams nicht nur generell auch bei Bottas mal erkundigt hat, sondern auch bei Pierre Gasly hat sich Williams mal erkundigt, wie es denn aussieht. Generell mit einem Wechsel zu Williams. Ich weiß nicht. Ich glaube Sargeant wird mindestens bis zur Sommerpause auf jeden Fall bei Williams sein. Vielleicht wird in Monza geswitcht, dann regelkonform, aber ich glaube nicht, dass Antonelli jetzt, bevor er 18 ist, in die Formel 1 kommen wird.
Das Ding ist halt auch, ich glaube, bei F1 TV hat man es recht gut zusammengefasst. Antonelli ist keine Formel 3 gefahren. Er kam straight aus der Formel 4 in die Formel 2. Und ja, jetzt sind wie viele Rennen in der Formel 2 gefahren? 3 oder so? Insgesamt waren es 3 Locations.
Zwei, drei
Locations so, ja. Waren wir ja jetzt erst. Und realistisch gesehen, sie waren mediocre at best. Sie waren Mittelmaß, die Performances. Ja, er hatte mal eine gute in Australien, glaube ich, mit P2 oder P3. Aber es war jetzt auch nichts Weltbewegendes, wo du sagst, ey, den holen wir nach einer halben Saison direkt in die Formel 1. So gut ist er nicht. Und so für mich ist er auch noch nicht so ready. Also das wäre für mich auch der falsche Move jetzt zu sagen, ey, wir holen Antonelli jetzt in die Formel 1. Also ich würde den Mann mindestens noch die Saison fertig fahren lassen. Und selbst das würde ich für wahrscheinlich zu früh halten. Weil, ich sag's mal so, würde Antonelli jetzt nach dem Sprung von der Formel 4 in die Formel 2 direkt alles gewinnen und würde wirklich im WM-Kampf drin sein, sage ich, ey, ich habe nichts gesagt. Der Mann performt krass gut und er zeigt allen, warum er es kann. Aber das tut er nicht. Das tut er nicht. Er hatte ein gutes Rennen. Aber ansonsten sind seine Rennen mediocre, Mittelmaß. Und ja, es ist seine erste Saison, es sind die ersten Rennen, I know. Aber trotzdem, es ist jetzt nicht, dass man sagt, ey, das ist jetzt schon so krass, wir holen ihn direkt in die Formel 1. Theoretisch gesehen, könntest du ihn zu Williams setzen, Perke, und sagen, ey, wenn der Mann bei Williams nicht performt, scheiß drauf, bei Williams geht's eh um nichts. Aber das ist ja auch nicht der Anspruch des Ganzen.
Für mich wäre es auch so ein bisschen so Talent verheizt. Man würde sein Talent vielleicht auch verheizen. Man würde ihn jetzt zu früh in die Formel 1 holen, wo er, wie du schon gesagt hast, einfach noch nicht bereit für ist, anstatt ihm jetzt wertvolle Zeit zum Lernen auch in der Formel 2 zu geben. Man holt ihn jetzt so früh in die Formel 1, da fährt er dann hinten rum, wird dauerhaft von seinem Teamkollegen zerstört, weil ich glaube, Albon würde wirklich fast alles gegen Antonelli gewinnen, wenn Antonelli jetzt in die Formel 1 kommen würde, weil er einfach, wie du schon gesagt hast, noch nicht bereit ist. Das heißt, er startet in seine Formel 1-Karriere mit unfassbar schlechtem Selbstbewusstsein, weil er einfach konstant von seinem Teamkollegen geschlagen wird und konstant versucht, nicht Letzter, Vorletzter zu werden oder was auch immer. Klar, bei Williams ist das ein bisschen vorprogrammiert, dass du hinten rumfahren wirst. Aber gib Antonelli die Zeit, in der Formel 2 wirklich zu lernen. Gib ihm bis Ende der Saison, gib ihm noch nächste Saison von mir aus in der Formel 2, um sich wirklich auch an Autos zu gewöhnen, die schnell sind. Gib ihm immer wieder Tests in der Formel 1, gib ihm Testfahrten, gib ihm mal ein freies Training, damit er sich so langsam in der Formel 1 akklimatisieren kann. Aber wirf ihn nicht so ins kalte Wasser.
Das Ding ist,
das wäre einfach
falsch. Es ist vielleicht nicht der direkte passende Vergleich, aber für mich hat es sehr ähnliche Vibes. Wenn du jetzt einen Antonelli hochholen würdest, würde mir das sehr, wie gesagt, nicht direkt, nicht gleich, aber irgendwie Mick Schumacher-Vibes geben. Hear me out. Mick Schumacher hat für mich ein unfassbar großes Potenzial gehabt, als er in die Formel 1 hochgekommen ist. Er ist gerade als Formel 2 Weltmeister fertig geworden. Und Mick Schumacher ist für mich ein unfassbar talentierter Fahrer, der aber A, im falschen Team gelandet. Das ist schon das Erste. Er ist für mich im falschen Team gelandet. Und dann, als es natürlich nicht gelaufen ist, gerade die Saison 21 war halt eine Katastrophe, weil Haas das Auto abgeschrieben hat. Dann 2022 wurde es zwar besser vom Auto her, aber das Problem ist, da 21 schon nicht gut lief und dann 22 der Start auch nicht gut war, kam der mediale Druck. Und das habe ich so ein bisschen Sorge, dass das auch bei Antonelli passieren würde. Weil, wenn Antonelli jetzt zu Williams hochkommt und die erste Saison nicht liefert oder von Albon komplett zerstört wird und dann in 2025 die ersten 5 Rennen, sage ich mal, auch nur mittelmäßig performt, dann kommt genau das Gleiche wie bei Mick, dass der mediale Druck von außen richtig auf ihn einwirkt. Und das ist dann der schwierige Zeitpunkt, wo ich persönlich denke, dass die jungen Fahrer einfach das nicht hinkriegen, mit dem Druck so richtig umzugehen und dann unter diesem Druck halt brechen, so wie es ein Gasly bei Red Bull geschafft hat, so wie es ein Albon bei Red Bull geschafft hat. Weißt du, du bist diesem Druck nicht gewachsen, dafür bist du nicht erfahren genug. Und da hätte ich Sorge, dass da halt ähnlich wie Mick Schumacher, Antonelli ist jetzt vielleicht talentierter als Mick Schumacher, das will ich jetzt nicht in Frage stellen, aber dass ähnlich da so eine Karriere zerstört werden könnte, weil man halt das zu früh gemacht hat, weil zu viel Druck dann von außen kam, von den Medien und den Leuten, weißt du?
Das würde passieren, weil Antonelli wurde so hochgehypt als Jahrhunderttalent, als
der
nächster
Mann muss
Verstappen,
mindestens,
wurde er schon betitelt.
Mindestens muss der so fahren wie Max Verstappen in jungen Jahren. Ansonsten wird der von den Medien totgehatet.
Und so wie Max Verstappen in jungen Jahren zu fahren, das ist gar nicht mal so einfach.
Also,
sag ich mal, das ist nicht so,
so
einfach.
So gefühlt, um dem Hype gerecht zu werden, müsste Antonelli diese Saison in einem Clean Sweep die ganze Formel 2 gewinnen, müsste im nächsten Jahr in die Formel 1 kommen und müsste nächstes Jahr laut dem Hype mindestens Rennsieger werden. Das ist so der mediale Hype um ihn rum. Und jeder weiß, dass das Quatsch ist, realistisch.
Wahrscheinlich schon. Also nicht wahrscheinlich, das ist Quatsch. Auf jeden Fall. Also Antonelli wurde hochgehypt. Hype ist ja auch an sich völlig okay, aber nicht so viel. Also du kannst intern immer so besprechen, er ist der nächste Große, er ist der nächste Goat, den wir hier haben. Sag das intern, aber einfach dem Jungen zuliebe musst du das doch auch nicht.
Mann, es fängt ja schon.
Alterstechnisch ist er noch ein Kind. Der ist noch ein Kind, ja. Auch wenn man das mit 17 jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich 17-Jähriger richtig als Kind bezeichnen würde, aber auf dem Papier ist das ja noch.
Das Ding ist halt auch, ich hab auf Social Media die ersten Kommentare gesehen, Perke, dass Kimi Antonelli, wenn er in der Formel 1 wäre, im Red Bull, ein Max Verstappen smoken würde. Oder ein
ja,
Lewis Hamilton smoken würde.
Crazy.
Das ist so realitätsfern. Das ist krank. Das ist so, wie als würde ich sagen, Nikita Mazepin würde morgen zurück in die Formel 1 kommen und direkt Race-Winner werden und dann im Anschluss die WM gewinnen.
Ich bin so gespannt, was mit Antonelli wirklich passiert. Ne?
Ich glaube, also das ist ich habe so die Sorge. Ich habe die Sorge, dass Antonelli richtig, richtig crashen wird. Das ist so meine Sorge, die ich habe. Dass alles um ihn herum richtig zusammenpurzeln wird, weil man ihn entweder rusht oder weil man ihn medial vom Druck her komplett zerstört. Und wie gesagt, es ist nicht das Gleiche, aber für mich wurde Mick Schumacher von den Medien zerstört. Das ist, weil Mick Schumacher, da war es ja noch schlimmer als für Antonelli. Mick Schumacher wird immer an seinem Vater verglichen. Immer, egal was ist. Wenn Mick in einer Saison schlecht ist, dann sagen sie, ist ja nur der Name, ist ja kein Talent dahinter. Was ja auch kompletter Quatsch ist. Aber obviously wird Mick Schumacher nicht in seiner zweiten Formel-1-Saison das abliefern, was ein Michael Schumacher in seiner Karriere abgeliefert hat.
Ja, ich glaube auch, Antonelli wird nächstes Jahr, sag ich, in die Formel 1 kommen. Und er hat ein besseres Umfeld, als es Mick hatte damals. Er hat mit James Vowles, einem Teamchef, der sich in jedem Szenario schützend vor Antonelli stellen würde. Der hat mit Toto Wolff, klar, den hatte Mick Schumacher auch zu einem gewissen Grad.
Hat er ja immer noch.
Richtig, aber ich glaube, Toto Wolff ist auch jemand. Er weiß, was Antonelli für ein Potenzial hat. Der wird auch alles versuchen, dass der in den Medien so gut wie möglich wegkommt. Toto Wolff wird da auch alles versuchen. Also ich glaube, Antonelli hat allein schon ein komplett anderes Umfeld, als es Mick Schumacher hatte. Jetzt, wenn er in die Formel 1 kommen würde bei Williams, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das so passiert. Einfach, ich glaube, das ist ein viel besseres Umfeld, in das Antonelli jetzt reinkommen würde. Was die Umstände von den Medien und so jetzt natürlich nicht besser machen würde.
By the way, was mir auch gerade eingefallen ist, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber in Drive to Survive hat man doch gesehen, wie Toto und Susie mit ihrem Sohn unterwegs waren auf der Kartstrecke, ne?
Ja.
Stell dir mal vor, Toto ist in, keine Ahnung, 15 Jahren immer noch Teamchef von Mercedes. Und das ist so die Zeit, wo sein Sohn, imagine, der kommt dann so Formel 2, Formel 3 und kommt, arbeitet sich so hoch. Würde Toto seinen eigenen Sohn bei Mercedes reinsetzen?
Ich glaube, er würde ihm keine Sonderbehandlung geben und ihn einfach so in Mercedes setzen. Der muss sich schon verdienen. Und ich glaube, er würde auch nicht direkt in Mercedes
kommen. Nee, das glaube
ich
auch nicht.
Aber wenn es passt,
aber
warum nicht? Aber wenn es passt.
Er hätte definitiv einen Bonus.
Toto Wolff würde, glaube ich, privat und beruflich so trennen, dass er ihn so gut es geht auf jeden Fall wie jeden anderen Fahrer behandeln würde.
Also es würde nicht so ein Lance Stroll, Lawrence Stroll Ding werden, aber,
nein,
aber
auf
er würde
Fall.
Schon
auf
definitiv
Fall.
In meinen Augen einen Vorteil haben gegenüber anderen Fahrern.
Ja, schon.
Oh Mann. Perke, ich würde sagen, eine Sache müssen wir noch bereden. Ich weiß nicht, hast du die offen?
Wir haben noch gar nicht über Lando Norris, haben wir über Lando Norris schon geredet?
Die ganze Folge.
Okay, ja gut.
Also, was würdest du denn noch sagen wollen zu Lando Norris? Ich meine, dass er gewonnen hat, haben wir nun festgestellt. Und das Safety Car haben wir durchdebattiert.
Ich weiß es auch nicht.
Norris war schneller als Verstappen im letzten Stint.
Ich weiß doch auch nicht, was ich noch sagen wollte. Das hat sich so angefühlt, als ob wir. Ich weiß nicht. Oh, du hast gerade Verstappen erwähnt. Es fällt mir ein, dass Verstappen einige ikonische Zitate in Miami rausgelassen hat.
Lol,
zum Beispiel, als er im Sprint-Qualifying die Pole geholt hat. Einfach lol, weil er nicht damit gerechnet hat. Oder, weil ich such's nochmal raus, Bei der Pressekonferenz nach dem Rennen wurde er darauf angesprochen, ob Lando Norris denn gewonnen hätte ohne das Safety Car. Und dann hat er einfach geantwortet, if my mom had balls, she would be my dad. Also, wenn meine Mutter Eier hätte, wäre sie mein Vater. Also das hat dann Max Verstappen einfach darauf geantwortet.
Herrlich.
Also, ja. Verstappen hat wieder einige ikonische Zitate rausgehauen.
Oh, das ist geil. Aber es ist halt Average Verstappen in der Pressekonferenz.
Ja, der nimmt das gar nicht mehr ernst.
Oh Mann. So, Perk, aber dann lass uns jetzt noch abschließend über eine Sache sprechen. Ich weiß nicht, hast du die Liste offen?
Ich hab's offen, die Top 3 von
beiden. Perfekt, na dann hau raus. Ich hab's nämlich nicht gesehen. Ich hab irgendwie keine Zeit gefunden. Ich war dieses Wochenende sehr viel beschäftigt irgendwie und hab's nicht geschafft, so wirklich meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Vielleicht muss ich es noch nachwatchen, mal gucken, weil das ist ja erst das zweite Rennen. Das heißt, eigentlich müsste ich es nachwatchen, um es aktiv zu verfolgen.
Na, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wovon redet der Alte da? F1 Academy war dieses Jahr und im Rennen 1 hat Abby Pulling gewonnen vor Dorian Pain. Weiß ich nicht, wie er ausgesprochen wird. Und Chambers. Und im Rennen 2 hat auch Abby Pulling gewonnen vor Bianca Bustamante und Pain.
Hat jetzt Doriana Pan die Führung in der WM dadurch verloren? An Abby Pulling? Ich glaube, ne?
Wo ist denn Standings? Ich gucke mir mal die Standings an. Pulling ist auf 1
ja, vor Pan. Weil ich weiß noch, damals gab es ja in Saudi-Arabien, in Jeddah, gab es ja noch das Drama, dass Doriana Pan
das sehr eindeutig
einfach weitergefahren ist nach dem Ende und dann ja letztendlich
Pulling disqualifiziert
wurde. Pulling war auch nach Jeddah auf 1. Achso, na dann war es sogar da schon. Perfekt. Na, weil Pan wurde doch disqualifiziert, weil sie dann noch irgendwie 2-3 Runden Vollgas weitergefahren ist nach der Checkered Flag. Weißt du noch?
Nein, ich glaube, disqualifiziert nicht, einfach eine fette Strafe bekommen.
War es nur eine fette Strafe?
Weil sie hat in beiden Rennen in Jeddah Punkte geholt.
Okay, gut, dann war es eine fette Strafe. Fair enough. Na, aber ich bin gespannt. Übrigens, Fun Fact für alle Leute, die Fans von Netflix Drive to Survive sind: Es wird ab 2025 oder 2026, ich weiß es gar nicht mehr, glaube wahrscheinlich eher 25, eine neue Formel 1 Netflix-Serie kommen, nämlich F1 Academy. Also quasi das Äquivalente, was wir jetzt von der Formel 1 haben, bloß für die F1 Academy. Finde ich gut, Perke. Werde ich definitiv mal reingucken, weil das Ding ist, wir wissen alle, Netflix hat die Formel 1 so ein bisschen mit Drive to Survive gerettet, gerade was den amerikanischen Markt angeht. Und ich finde, F1 Academy, es ist ja gerade erst neu jetzt so wirklich, sag ich mal. Seit letztem Jahr, glaube ich, ist es ja erst so richtig. Und letztes Jahr wurde es ja noch nicht televised. Das Ding ist halt, es verdient mehr Aufmerksamkeit. Die Autos sind zwar in meinen Augen immer noch kompletter Müll, also die muss man aufwerten. Hat ja aber auch Verstappen gesagt, wenn man das als F1 Junior-Klasse, sag ich mal, sehen will, dann muss man diese Autos aufwerten, weil die haben nicht mal DRS und die fahren arschlangsam. Aber ja. Ich find's gut, weil dadurch kriegt es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und vielleicht gehen dann auch diese Vorurteile weg, die man gegenüber F1 Academy oftmals hört, dass es ja nicht spannend ist, dass kein richtiges Racing zustande kommt, was für mich kompletter Quatsch ist, weil das Rennen in Jeddah damals absolut geil war. Deshalb, ich muss vielleicht nochmal jetzt Miami nachgucken, wie geil die Rennen hier waren.
Definitiv. So, dann würde ich sagen, zum Abschluss gucken wir uns nochmal kurz F1 Fantasy und Kicktipp an.
Was machst du?
Ich würde anfangen mit Fantasy, okay. Habe ich schon offen. Miami hat gewonnen in F1 Fantasy. Noah vor Maurice und Luca. Und damit haben wir in der Gesamtwertung ganz vorne Maurice, der jetzt die Führung übernommen hat von Felix. Und Noah ist auf Platz 3 vorgerutscht.
So, bei Kicktipp. Den Gesamtsieg dieses Wochenende holt sich Svent auf 1 mit 28 Punkten, dann Sören auf 2 mit 25 und auf 3 mit 23 Punkten Microwave. Insgesamt ist es wohl anscheinend noch so. Warte, ich guck schnell. Wir haben weiterhin auf 1 MCL N4WC mit 151 Punkten. Dann auf 2 geteilt Nico und Simon, der Echte, mit 149 Punkten. Und auf 4 quasi dann Julian mit 148 Punkten. Perke, ich sag's mal so, ich bin auf 30 mit 123 Punkten und du bist auf 33 mit 121 Punkten.
Ja, okay. Ist noch irgendwo akzeptabel. Wir sind noch in dem akzeptablen Bereich. Wir sind im Mittelfeld.
Ja, das passt. Sagen wir es so. Ja, besser als bei F1 Fantasy.
Das ist nicht schwer.
Perke,
das ist nicht
schwer. Du hast halt das Intro gemacht. Magst du das Outro machen?
Nee,
ja, da
reicht, wenn ich eine Sache,
glaube ich. Da kommst du nicht drum rum. Du machst das Outro, Perke.
Alles klar, dann, wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn euch der Podcast generell gefällt, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns nämlich immer sehr weiter. Wenn ihr es schon getan habt, schaut gerne auf unseren Socials vorbei. Insta, Twitter, TikTok, überall sind wir aktiv. Und sonst bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Start in die Woche wünsche ich euch. Und keine Ahnung, hast du noch letzte
Worte,
die du
mich am Donnerstag wieder
möchtest? Wir sehen uns natürlich am Donnerstag wieder, hören uns am Donnerstag wieder. Feiertag ist und trotzdem werden wir da
wir
sein.
Wir wünschen euch allen einen schönen Männertag.
Genau, den wünschen wir euch.
Kommt uns heile dann, wieder zurück in den Podcast.
Das wäre schön. Das wäre sehr
ohne
schön.
Bleibt alle
heile, trinkt nicht zu viel. Trinkt nicht zu viel, trinkt verantwortlich. Und dann bis Donnerstag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.